Wir wollen uns heute in der Predigt einen Text anschauen, wieder in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2, wer die Bibel mit dabei hat, darf den Text gerne mit aufschlagen und auch mit lesen. Offenbarung Kapitel 2, wir sind ja bei den Zendschreiben gelandet, in der letzten Predigt mit dem ersten Zendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, und wir kommen heute an das Zendschreiben, an das zweite Zendschreiben, an die Gemeinde von Smyrna. Und ich möchte hier lesen, Offenbarung Kapitel 2, Abvers 8 bis Vers 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, welcher tot war und lebendig ist. Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Fürchte dich nicht, oder fürchte nicht, was du leiden wirst, sei getreu bis in den Tod. Das ist die Überschrift der heutigen Predigt. Fürchte nicht, was du leiden wirst, sei getreu bis in den Tod. Und es sagte Herr Jesus in Vers 10. Wenn wir an das Sendschreiben von der Gemeinde in Smyrna, wenn wir an dieses Sendschreiben kommen, dann sehen wir eine Gemeinde, welche mit Leiden bis hin zum Tod zu tun hat. Eine örtliche Gemeinde. Und wir wollen, auch wenn wir uns mit solchen Predigttexten beschäftigen, die auch wirklich ansehen und nicht einfach darüber hinwegsteigen. Heute, da geht man gerne über solche Texte hinweg. Man sucht sich so die Lieblingsstellen aus der Bibel heraus, wo man nur das Gute und das Schöne und das Freundliche von Gott empfängt. Aber dem Leiden gehen wir heute allgemein sehr, sehr gerne aus dem Weg. Wir wollen keine Schönmalerei betreiben. Wir wollen uns auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen. Mit allen Seiten, die uns das Wort Gottes zeigt. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig. Ich habe neulich von einem Ausleger gelesen, eigentlich sollte man die 7 Zendschreiben jedes Jahr einmal predigen in der Gemeinde. Warum? Damit sich immer wieder die Gemeinde vom Herrn korrigieren lassen kann, dass sie erkennt, wo sie selber steht. Und ich denke auch, gerade das Sendschreiben an Smyrna hat uns heute auch sehr, sehr viel zu sagen. Denn wir müssen die Entwicklung in unserer heutigen Zeit ganz, ganz klar erkennen. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir, dass die Verfolgung der Christen massiv zunimmt in der ganzen Welt. Und zugleich wollen wir natürlich auch keine Angstmalerei betreiben. Nein, das auch nicht. Aber wir müssen erkennen, dass auch in Europa die Freiheit für die Christen in der kommenden Zeit mehr und mehr eingeschränkt werden wird. Wir können darauf warten. Wir stehen ganz kurz davor. Und ich möchte aber jedoch zu Beginn von einem Missionar aus Nordindien berichten. Einem Missionar, der dort in Kaschmir arbeitet. In einem Bericht der deutschen Karmelmission hatte ich gelesen, dass sich die dortige Lage der Christen auch zunehmend verschlechtert. Ein Missionar, der dort vor Ort arbeitet, schrieb in einem Missionsbericht, in Kaschmir werden in der letzten Zeit verstärkt die Christen zur Zielscheibe der militanten Islamisten. Und der Missionar schreibt, ständig erhalte ich Drohungen. Ich werde verspottet. Und nun geht es sogar so weit, dass ich als Christ bei den Händlern keine Lebensmittel mehr bekomme. Natürlich ganz übel. Und er sagt, wenn ein Ladenbesitzer dann doch bereit ist, mir etwas zu verkaufen, dann nur zu völlig überteuerten Preisen. Und er sagt, uns schlägt Hass und Bitterkeit entgegen. Früher sind unsere beiden Töchter immer mit dem Schulbus in die Schule gefahren. Und jetzt weigert sich der Busfahrer, nur weil wir Christen sind. Und liebe Freunde und Geschwister, doch ist dieser Missionar bereit, dort in diesem Kaschmirtal zu bleiben. Er sagt, trotzdem geht mein Dienst weiter. Und er möchte dort Gott treu dienen, er möchte dort bleiben, um auch dort unter allem Hass und Bitterkeit den Moslems das Evangelium zu bringen. Um Widerstände, um Verfolgung und um Bitterkeit. Genau darum geht es auch, wenn wir auf die Gemeinde in Smyrna zu sprechen kommen. Zunächst wollen wir uns ein paar Einblicke zu Smyrna verschaffen. Das ist der erste Punkt, Smyrna. Smyrna ist ja eine der 7 Städte von Kleinasien, an welche diese 7 Sendschreiben des Herrn Jesus ergehen. Ganz eindeutig ergeht an den Apostel Johannes der Befehl vom Himmel herab, Offenbarung 2, Vers 8 hier, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, welcher tot war und lebendig geworden ist. Also ich sage mal, ein Brief aus dem Himmel. Von wem? Von demjenigen, der sagt, er ist der Erste und der Letzte. Von demjenigen, welcher tot war und lebendig geworden ist. Ja, wir haben uns ja schon in einer Predigt damit eingehend befasst. Er ist zugleich derjenige, der da ist, der da war und der da kommt. Ja, wir erwarten ihn heute. Jesus, er lebt immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war tot und er ist lebendig. Jesus lebt. Hoffentlich können wir auch das aus unserem ganz persönlichen Leben berichten. Ja, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Jesus ist auferstanden. Ich weiß es, weil ich mit ihm lebe. Doch, wenn man um seinetwillen unter Druck und unter Verfolgung gerät, vielleicht unter schlechtem Gerede leidet oder unter Verleumdung, vielleicht sogar unter Drohungen leidet von Bekannten oder Verwandten, so wie auch dieser Missionar in Kaschmir, das tut uns dann schon weh. Und unter solchen Anfechtungen, da kommt unser fröhlicher Glaube oft sehr schnell ins Wanken. Es geht auch schnell, dass wir dann von der Seite Jesu weichen, dass wir uns nicht mehr ganz zum Herrn Jesus wenden und zu seinem Wort, sondern man stellt sich schnell auf die Seite der Menschen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Nun, wenn wir dieses Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna anschauen, dann sehen wir die Gemeinde zu Smyrna, die wusste, was es heißt, um des Namens Jesu willen verlästert und verfolgt zu werden, um des Evangeliums willen ausgegrenzt zu werden. Wir kommen noch nachher darauf. Doch ich möchte uns das alle ins Gedächtnis rufen, dass dieser Herr, mit dem wir zu tun haben, dass der lebt. So weist auch der Apostel Paulus diese Ermahnung an den Timotheus weiter. Er sagt in 2. Timotheus 2, Vers 8, halt es im Gedächtnis fest, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, aus Davids Samen nach meinem Evangelium. Ja, muss man das extra zu Timotheus sagen, oder muss man das extra zu uns sagen, dass Jesus lebt? Ist doch unnötig, oder? Aber vielleicht haben wir es auch schon oft gehört und sind uns dann gerade, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind, nicht mehr bewusst. Jesus ist da, Jesus lebt und er wird mich durchbringen. dass es uns auch dann bewusst ist, dass er alles sieht und seine Augen sind wie Feuerflammen, alles durchdringend, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, ja eigentlich unüberhörbar, in seiner rechten Hand ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Wir haben uns das ja auch schon betrachtet. Und dieser Herr, der sagt, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe es dieser Gemeinde. Und wir fragen uns zuerst noch, wo finden wir eigentlich Smyrna? Smyrna liegt in der heutigen Türkei. Und Smyrna war dort, wo wir das heutige Izmir finden in der Türkei. Die heutige Stadt Izmir, die ist dort, wo früher diese Stadt Smyrna war. Und Smyrna liegt ungefähr 55 Kilometer nördlich von Ephesus in einer Bucht am Ägäischen Meer. Und zu Füßen dieser Stadt Smyrna erstreckte sich, ja, wie von einem goldfarbenen Sandstreifen gesäumt, das blaue Meer. Und über der Stadt erhoben sich dunkelgrüne, von Zypressen bewaldete Hügel. Also diese Stadt war wunderbar umgeben, einerseits von dem schönen Sandstreifen und dann das blaue Meer und dann auf der anderen Seite dunkelgrüne und bewaldete Hügel mit Zypressen. Deshalb nannte man auch damals die Stadt, es ist die liebreiche Stadt oder auch die Krone bzw. die Zierde Asiens. Smyrna war wohl die schönste Stadt in Kleinasien. Sie war zugleich ein Zentrum auch von Wissenschaft und Medizin. Jedoch sah alles nach außen hin schöner aus. Aber in dieser schönen Stadt, da herrschte die größte Gottlosigkeit. Eine Gottlosigkeit, welche scheinbar Ephesus sogar noch weit übertroffen hat. Und in dieser Stadt, da hatte der Herr seine Gemeinde. Da war eine örtliche Gemeinde in Smyrna zu finden. Menschen, die an den Herrn Jesus glaubten, wie wir, und die ihm dienten. Und diese Menschen, die hatten es nicht ganz leicht. Smyrna war auch sehr stark mit dem römischen Kaiser verbunden. Der Kaiserkult war sehr hoch gehalten, auch die Anbetung des Kaisers. Und mit den römischen Kaisern kam natürlich auch diese grausame Verfolgung auf die Christen zu. Und keine andere Stadt, sagen die Historiker, war wie Smyrna so mit dem Blut der Märtyrer besiedelt wie diese. Smyrna hatte das meiste Blut der Märtyrer an ihrer Stadt. Denken wir nur daran, dass später der Hirte oder auch Bischof, wie er genannt wurde, von Smyrna, Polycarp, in dieser Stadt hingerichtet worden ist. Im Alter von 86 Jahren wurde der Hirte der Gemeinde des Herrn Jesus bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nur weil er sich weigerte, den Kaiser anzubeten. Und es war ein Schicksal, das zweifellos viele, viele andere Christen auch erlitten zu damaliger Zeit. Es scheint uns auch zugleich sehr interessant, dass Smyrna für das griechische Wort von Myrrhe steht. Und Myrrhe, das steht in naher Verbindung mit Bitterkeit. Myrrhe ist das Harz eines bestimmten Baumes namens Commiphora myrrha. Myrrhe wurde bereits zu damaliger Zeit zu Salbe und zu Parfüm verarbeitet. Davon lebte diese Stadt auch ein ganzes Stück weit. Verwendung von Myrrhe finden wir bereits auch schon im Alten Testament. Wer in der Bibel viel liest, dem fällt es auf. Zum Beispiel bei der Zubereitung des Salböls für die Stiftshütte. Und oftmals finden wir in der Heiligen Schrift auch Myrrhe in direkten Bezug zu Weihrauch. Das ist uns nicht unbekannt. Und Weihrauch sollte nach der Vorschrift des Herrn vielfach bei den Opfern auf dem Altar mitverwendet werden. Wie war es, als damals der Herr Jesus in die Welt gekommen ist? Wir stehen ja eigentlich in dieser Adventszeit, in der vorweihnachtlichen Zeit. Aber als der Herr Jesus geboren war, da kamen ja die Weisen aus dem Morgenland. Sie haben ihn aufgesucht und haben ihn dann auch gefunden in Bethlehem, in einer Krippe liegend. Und was haben sie mitgebracht? In Matthäus 2, Vers 11 heißt es, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kindlein samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an und taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also es muss was ganz Besonderes gewesen sein, Weihrauch und Myrrhe. Das hatten sie diesem König dargebracht. Myrrhe wurde auch damals häufig zum Einbalsamieren eines Leichnams verwendet. So finden wir zum Beispiel auch in Johannes 19 den Josef von Arimathia. Der hatte ja den Leib des Herrn Jesus vom Kreuz heruntergenommen und dann kam nochmals jemand dazu. Wir lesen in Johannes 19, Vers 39, dass hier Nikodemus noch dazu kam. Und Nikodemus, der hat etwas ganz Wichtiges wohl von seiner Seite aus mitgebracht zum Begräbnis des Herrn Jesus. In Johannes 19, 39 lesen wir, es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Also auch beim Einbalsamieren bei Begräbnissen war Myrrhe ein wichtiger Bestandteil. Ja, noch vorher sehen wir sogar bei der Kreuzigung des Herrn Jesus, dass hier Myrrhe im Spiel war. Was hatten die Soldaten getan? In Markus 15, Vers 23 lesen wir davon. Die Soldaten, die wollten dem Herrn Jesus noch was zu trinken geben, aber er hat es nicht genommen. Markus berichtet uns davon, Markus 15, Vers 23, dass es Myrrhenwein war. Myrrhenwein. Andere Stellen berichten von Essig. Aber hier lesen wir in Markus 15, 23 von Myrrhenwein. Sie gaben ihm Myrrhewein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und auch heute noch wird Myrrhe zu mancherlei medizinischen Zwecken verwendet, vor allem bei Entzündungen und Hautproblemen und ähnlichen Dingen. Ich wollte es nur ein bisschen so in Erwägung ziehen, dass wir sehen, in welcher Verbindung Smyrna und Myrrhe stehen und was Myrrhe eigentlich auch für eine weitgehende Bedeutung hat. In der kirchengeschichtlichen Zeitepoche, die man von 100 bis 400 nach Christus einordnet, steht Smyrna für die leidende Gemeinde. Und wenn wir bedenken, dass die Gläubigen in Smyrna durch ihr Leiden viel Bitterkeit auf sich nehmen mussten, so war ihr Zeugnis für Gott wie der Duft etwa von Myrrhe oder Weihrauch, der zu ihm emporgestiegen ist. Eine aromatische Substanz. Es kann vor Gott schon auch ein ganz besonderer Wohlgeruch sein, wenn Leiden auf seine Kinder zukommen und die Kinder durch dieses Leiden durchgehen und es um Jesu Willen ertragen. Auch wir müssen bedenken, dass die Dinge, die wir für den Herrn Jesus durchleiden müssen, für ihn durchaus sehr kostbar und wertvoll sind. Ja, wir denken manchmal, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen oder wenn wir irgendwelche Nöte ausstehen müssen, ja, das gehört gar nicht alles zum Glaubensleben. Glaubensleben, das ist nur schön, das ist nur Freude, das ist nur Liebe. Aber wenn Schwierigkeiten, Anfechtungen oder auch mancherlei Spott und Hohn auf einen zukommen, nee, also das kann der Herr Jesus ja nicht in meinem Leben gelten lassen. Aber dann stimmt auch das nicht, was der Matthias uns vorhin gelesen hat in 1. Petrus 4, Vers 13. Petrus spricht auch davon, wie kostbar und wertvoll diese Leiden sind. Er sagt sogar, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch. Ja, nimm's in Kauf, geh durch. damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Weil Leiden, das wird eines Tages in Herrlichkeit überschlagen. Das, was wir in dieser Welt um Jesu Willen zu leiden haben, oder die Leiden, die er in unserem Leben zulässt, das ist nicht umsonst. Das ist bei ihm durchaus kostbar und wertvoll. Denn es wird sich in Herrlichkeit ausschlagen in der Ewigkeit, was wir für ihn durchlitten haben. Der erste Punkt war Smyrna. Der zweite Punkt soll sein, das, was der Herr Jesus hier zu dieser Gemeinde sagt: Fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Und als ich mich mit diesem Predigttext auseinandersetzte, da dachte ich auch bei mir persönlich, ich habe auch manchmal ein bisschen ein verzerrtes Bild vom Christsein. Aber ich denke, das geht heute allgemein so in der Christenheit. Gerne nehmen wir den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk, wir nehmen es gerne an und wir nehmen es auch dazu her, dass wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Ja, und wir nehmen auch den Herrn Jesus selber schon auch gerne in Gebrauch, dass wir durch seinen Geist einen Beistand haben dürfen, einen Helfer in unserem Leben, dass er uns auch all das Gute zukommen lässt, was wir von ihm erbitten. Oh ja, und er tut es ja auch vielfach. Und es ist ja auch gut so. Doch wenn es dann dahin geht, sich wirklich ganz zu ihm zu stellen, wenn es darum geht, Leiden auf sich zu nehmen, Schwierigkeiten durchzugehen und auch durchzustehen und vielleicht auch die Schmach um seinetwillen in dieser Welt zu tragen, wie schnell machen wir dann Rückzieher? Wir gehen im Allgemeinen mit Jesus nur so lange richtig trittfest mit, solange es keine Schwierigkeiten gibt, solange keine größeren Probleme da sind. Wenn aber Anfechtung, Schmach und Verfolgung droht, dann sind wir ganz, ganz schnell bereit, uns nicht dieser Situation zu stellen und nicht im Wort und beim Herrn Jesus zu bleiben. Dann sind wir sehr schnell bereit, uns davon zu lösen und Kompromisse einzugehen. Dann sind wir sehr schnell in der Versuchung, oder so zu reagieren, wie das auch damals bei Petrus war, als der Herr Jesus plötzlich gefangen genommen worden ist. Diese Situation hat er in den 3 Jahren noch nicht erlebt, mit denen er mit dem Herrn Jesus gegangen ist. Aber jetzt wird sein Herr und Meister auf einmal gefangen genommen. Da kommt eine Horde und die führt ihn ab und dann kommt das Verhör dort im Hof des hohen Priesters. Und Petrus, der wollte seinen Herrn ja nicht um die Bohne verlassen. Nein. Und dann ging Petrus mit und sah die Geschichte an im Hof draußen. Ihr kennt die Geschichte. Und dann kam eine Magd und trat zu ihm und sprach: Ha, du! Du warst doch auch mit diesem Jesus, der hier gerade verhört wird. Mit diesem Galiläer. Und was sagt Petrus? Oh, ich? Nee. Ich weiß nicht, was du sagst. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Und als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren: Dieser war auch mit Jesus, dem Nazarener. Und was tat Petrus? Er leugnete abermals mit einem Schwur: Ich kenne diesen Menschen nicht. Keine Ahnung, was ihr alle hier meint. Und bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Galiläisch. Und was tat Petrus? Er fing an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne diese Menschen nicht. Ja, und wir wissen es, was der Herr Jesus vorausgesagt hatte. Alsbald krähte dann auch der Hahn. In welch eine riesige Anfechtung ist der Petrus hineingenommen worden. Noch bevor der Herr Jesus am Kreuz war, war er bitter gefallen, der Petrus. Doch später, als der Herr Jesus dann auferstanden war und wieder auf seinen Jünger zuging, da hat er ihn dann gefragt, liebst du mich? Und Petrus, er ging wieder auf den Herrn Jesus zu, er hatte wieder ein offenes Herz und sagt, ja, ich liebe dich. Und wir wissen, dass er später seine Briefe geschrieben hat und er ist in dieser Weise nicht mehr gefallen. Er war davon geheilt und befreit. Später war er bereit, alle Leiden, Bitterkeit und Schmach um Jesu Willen zu tragen. Und so wie wir aus den Überlieferungen wissen, ist Petrus ja auch als Märtyrer gestorben. Er war bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sagt uns doch der Herr Jesus schon in den Evangelien. Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist eine Sache, die wir täglich entscheiden müssen. Will ich dem Herrn Jesus nachfolgen? Will ich ihn und seine Sache zur Priorität auch am heutigen Tag machen? William MacDonald sagte mal in seinem Kommentar dazu, heute ist das Kreuz ein allgemeines Symbol für die Liebe und Opferbereitschaft. Zu der Zeit des Herrn Jesus war es aber ein grausames Instrument zur Bestrafung von Schwerverbrechern. Und die Höflichkeit verbot es den Bürgern Roms gegenüber, das Kreuz auch nur zu erwähnen. Laut Gesetz durfte kein Bürger Roms gekreuzigt werden, sondern dieser fürchterliche Tod war nur für die Feinde Roms vorbehalten. Und der Herr Jesus, der kündigte es ja im Voraus immer wieder an, dass er gekreuzigt werden würde. Er sagte es ja seinen Jüngern. Und er ist auch diesen Weg gegangen. Aber er stellt uns auch heute vor diese Alternative, so wie es William MacDonald sagt, entweder sich selbst zu verleugnen oder für sich selbst zu leben. Sein Kreuz auf sich zu nehmen oder sein Kreuz zu ignorieren. Seine Seele zu verlieren oder sie um Jesu Willen zu erhalten oder zu bewahren. Christus folgen oder der Welt nachjagen. Entweder die Welt verlieren oder die Welt gewinnen. An seinem Lohn der Herrlichkeit teilzuhaben oder seinen Lohn und die Herrlichkeit zu verlieren. Das sind die Alternativen, die wir haben. Was heißt es denn, sich selbst zu verleugnen? Das heißt doch nicht mehr ich, sondern er. Nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Nicht mehr meine Ziele, sondern seine Ziele. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, sich völlig in die Hand Christi zu begeben und an seiner Schande und seinem Tod teilzuhaben. Ich wiederhole es nochmal. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, sich völlig in die Hand Christi zu begeben und an seiner Schande und an seinem Tod teilzuhaben. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt nicht, eine Last mit sich herumzutragen oder mit Problemen beladen zu sein, sondern sich mit Christus und seiner Zurückgewiesenheit, mit seiner Schmach und Schande, sich mit seinem Tod und Kreuz zu identifizieren. Oh ja, das müssen wir uns immer wieder neu vor Augen halten. Und liebe Freunde und Geschwister, der Herr Jesus weiß, was Verachtung bedeutet. Der Herr Jesus, der weiß, was Leiden bedeutet. Und der Herr Jesus, der weiß auch, was Sterben bedeutet. Und der Herr Jesus, der hat ja diese Schmach am Kreuz für dich und für mich getragen. Er hat die Schmach getragen, als er bespuckt und geschlagen wurde. Er hat die Schmach getragen und das Kreuz buchstäblich auf sich genommen, also zu den Toren Jerusalems hinauszugehen. Die Schmach zu tragen, der König der Juden, schaut ihn an. Was ist das für ein Mensch? Welch ein Anblick mit der Dornenkrone! Wie verachtet ist er? Möchten wir uns mit ihm identifizieren? Möchten wir mit ihm gehen zu den Toren hinaus, bis ans Kreuz. Ich weiß nicht, wer mitgehen würde. Ich muss mich auch selber fragen. Am Kreuz ließ er die Nägel für dich und für mich eintreiben. Vergoss sein kostbares Blut, um dir und mir eine ewige Erlösung zu bereiten, um deine und meine Strafe auf sich zu nehmen. Und wenn wir uns zu ihm in Wahrheit bekehrt haben, wenn wir an ihn glauben, dann sind wir wirklich teuer, teuer erkauft. Dann gehören wir nicht mehr uns selbst, wenn wir das auch manchmal denken. Nein, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern du und ich, wir sind dann ein Eigentum dieses Herrn. Wir gehören ihm. Und dann trifft auch dieses Wort für dich und für mich zu, das der Apostel Paulus im Brief an die Römer schreibt. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Leben wir, so wie er es haben will. Und der Jesus weiß es und er sagt es auch uns. Wir werden auf dieser Erde nicht immer von allen Schwierigkeiten bewahrt bleiben. Wir werden nicht vor Anfechten und Nöten bewahrt bleiben. Das wird immer wieder auf uns zukommen. Täuschen wir uns nicht. Wir werden nicht irgendwann auf einem Level sein, wo alles nur noch geradeaus geht und wir keine Probleme mehr haben. Das wird es nie geben in unserem Glaubensleben. Das wird erst sein, wenn wir beim Herrn sind. Es wird auch innerhalb einer Gemeinschaft und Gemeinde wird nie immer alles so laufen, wie man es gerne hätte. Wir wünschen uns, dass wir viel mehr dahin kommen, was die Schrift sagt. Aber wo Menschen sind, da wird es auch immer Probleme geben. Wir stehen immer noch mit beiden Beinen auf der Erde. Der Herr Jesus hat uns nie verheißen, dass wir hier auf Erden auf einer rosaroten Wolke schweben werden. Schön wäre es. Wir stehen noch mit beiden Beinen auf der Erde. Aber wir dürfen wissen, der Herr Jesus, der möchte unser Begleiter sein. Und er möchte durch alle Lagen des Lebens mit uns hindurchgehen. Und er sagt zu dir und zu mir, wenn Nöte, Anfechtungen und Schwierigkeiten auf dich zukommen, dann verzage nicht, denn ich bin ja da. Zur Gemeinde in Smyrna sagt der erhöhte Herr, du wirst leiden. Ja, ich sagte das voraus, du wirst leiden. Aber in Vers 10 sagt er auch, fürchte nichts, was du leiden wirst. Leiden wird kommen. Aber fürchte nichts, was du leiden wirst. Und an dieser Stelle möchte ich uns darauf hinweisen, dass Leiden, Bedrängnisse oder Trübsale nicht darauf beruhen müssen, dass wir irgendetwas vor dem Herrn verkehrt gemacht haben. Und wir fragen uns, hat die Gemeinde in Smyrna so viel falsch gemacht, dass auf die so viel Leiden zukommen muss? Oh nein, das ist nämlich ganz interessant, dass in diesem Sendschreiben kein einziger Tadel von dem Herrn vorliegt. Der Herr hat keinen Tadel für diese Gemeinde. Ephesus haben wir gesehen, die haben ihre erste Liebe verlassen. Bei Smyrna wird sowas nicht erwähnt. Da war kein Tadel da und trotzdem kamen diese Leiden auf die Gemeinde zu. Und gerade ist es interessant, dass auf diese Gemeinde, wo der Herr keinen Tadel hat, am meisten Leiden zukommen. Ich fand das hochinteressant. Das scheint uns auch ein gutes Bild für Glaubensgeschwister zu sein, welche ernsthaft und aufrichtig dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Man wundert sich manchmal, dass gerade die Geschwister manchmal am meisten Widerstände haben. Dass die durch mancherlei große Widerstände und Leiden hindurchgehen müssen. Warum? Weil sie was verkehrt gemacht haben? Nein, weil es der Herr so zulässt. Natürlich kann es auch anders sein. Das ist uns auch bewusst, dass der Herr Jesus uns auch strafen und erziehen muss. Das kann auch sein, dass auch deswegen manche Leiden auf uns zukommen müssen. Wenn wir jedoch mit dem Herrn Jesus gewissenhaft wandeln, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass der Gegenspieler Gottes alles daran legt, uns für die Nachfolge des Herrn auch untauglich zu machen. Da ist immer der Gegenspieler auf dem Plan. Ja, es ist der Teufel, dem alles daran liegt, dass wir da niederliegen und irgendwann tatsächlich aufgeben oder dass wir für den Herrn zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Doch ich möchte uns noch einmal daran erinnern. Bedenken wir, halten wir im Gedächtnis fest, Jesus lebt und er ruft dir zu, vielleicht gerade auch heute, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und er sagt in Vers 9, ich weiß deine Werke, ich weiß, dass du auch mancherlei Probleme jetzt schon hast. Er sagt auch zu der Gemeinde, ich weiß um deine Armut. Und er sagt, und du bist aber reich. Der Herr Jesus weiß, was da alles ist in dieser Gemeinde. Und er sagt auch, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Er sagt, fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn Leiden, Trübsal und Verfolgung auf uns zukommen, dann wissen wir, dann ist der Satan auf dem Spielplan. Hier waren auch Juden, die ständig was gegen die Christen hatten, eine Synagoge des Satans. Und der Jesus sagt es ganz klar, hier ist der Teufel am Werk bei euch. Der Teufel, der wird einiges hier anrichten. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Und das hatte zu damaliger Zeit auch mit dem Tod zu tun. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Das legen auch manche Ausleger auf diese römischen Kaiser aus. Scheinbar auf 10 römische Kaiser. 10 Tage lang. Gott gibt manches Mal dem Versucher tatsächlich die Gelegenheit, uns an manchen Stellen zu versuchen oder Leiden auf uns zukommen zu lassen. Wir kennen das auch aus dem Alten Testament, wir wissen aus dem Leben von Hiob. War es nicht Satan, der auch den Hiob prüfen wollte, der es nicht glauben wollte, dass Hiob in all den Nöten noch zu dem lebendigen Gott halten wird? Und Gott hat es zugelassen. Prüf mal meinen Knecht Hiob, ich gewähre dir das. Und Hiob hatte am Ende doch Stand gehalten. Dem Herrn sei dafür die Ehre. Und überlegen wir mal, was der Herr für eine Freude hat, wenn der Satan an uns herantritt und wir gehen am Ende siegreich daraus hervor. Wenn wir nicht da niederliegen, sondern an dem Herrn mit allem Vertrauen festhalten, egal was kommt. Möge es auch in deinem und meinem Leben so sein, dass wir siegreich aus allen Situationen hervorgehen. Und nicht umsonst ruft hier der Herr Jesus die Gemeinde in Smyrna auf. Vers 10b. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Zweitens, fürchte nichts, was du leiden wirst. Drittens, sei getreu bis in den Tod. Ich habe mal neulich etwas gelesen. Vom 17. 18. Jahrhundert, große Erweckung in Deutschland, auch diese Herrenhuter Brüderbewegung und dann auch der Pietismus mit Philipp Jakob Spener, vor allem im süddeutschen Raum. Und da habe ich einen interessanten Vers gelesen, was die sich damals so als Leitvers gegeben haben. Und die haben sich gesagt, von allen Dingen lasse ab, die nicht mitgehen bis ins Grab. Von allen Dingen lasse ab, die nicht mitgehen bis ins Grab. Also, dass man alle verkehrten Dinge beiseite tut und die später oder die einfach fürs Glaubensleben untauglich sind. Von allen Dingen lasse ab, die nicht mitgehen bis ins Grab. Aber auch, wenn Glaubensgeschwister nicht mitgehen wollen auf diesem Weg, das ist dann schwierig für andere, diesen Weg zu gehen. Von allen Dingen lasse ab, die nicht mitgehen bis ins Grab. Und der Herr Jesus, der sagt zu dieser Gemeinde, O Smyrna, auch wenn dir alles Leid und Bitterkeit widerfährt, bleib treu, bleib dran, bleib an mir, bleib am Weinstock. Fürchte dich nicht, schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf mich, auf den erhöhten Herrn. Und liebe Geschwister, ich wollte manches Mal nicht wissen, wie sehr sich der Herr Jesus um die Seinen, um dich und mich sorgt, wie sehr er um dich und mich bangt, dass wir an ihm bleiben, dass wir weitergehen mit ihm, dass wir nicht gleich verzagen oder dass wir nicht gleich bei allen widrigen Umständen alles hinwerfen. Man sagt, es hat ja sowieso keinen Sinn, ich werf das Handtuch. Oh nein, lassen wir uns auch mit diesen Versen dazu ermutigen, dem Herrn treu zu bleiben. Komme, was es wolle, oder komme es, wie es wolle. Und liebe Geschwister, es ist auch wirklich meine Befürchtung, dass viele von uns eine sehr lockere Einstellung vom Christsein haben, wie ich es auch schon anfangs erwähnt habe. Vor allen Dingen, wenn man nicht nah an dem Herrn, seinem Wort und an der Gemeinde bleibt, wenn man nicht verbindlich mit dem Herrn und der Gemeinde geht. Wir müssen einfach bedenken, und das müssen wir ganz ernstlich sagen, dass die Zeit der Prüfungen kommen wird. Und wenn ich heute nicht mein Haus auf den Felsen aufrichte und darin fest gegründet bin, dann werde ich auch eines Tages, wenn die Prüfungen kommen, wenn die Stürme gehen und die Winde wehen, werde ich nicht standhalten können. Wenn eines Tages der Platzregen in mein Leben kommt und die Winde wehen und die Stürme gehen. Denn dann wird ein Haus, das nicht fest auf den Herrn und sein Wort gegründet ist, ruckzuck einstürzen. Das sieht man, was alles nur von äußerlicher Aufgeblasenheit da ist. Aber kein fester Standpunkt. Wir werden versagen, wenn wir nicht fest gegründet sind. Wir werden versagen, wenn wir bereit sind, ständig Kompromisse zu machen. Wir werden versagen. Wir werden den Anfechtungen unterliegen. Warum? Weil wir unser Haus nicht rechtzeitig auf den Felsen gegründet haben und nicht darin entsprechend verankert sind. Heißt es doch schon in der Welt, Vorsorge ist besser als Nachsorge, wie viel mehr im Geistlichen. Und liebe Geschwister, ich bin gestern erschrocken, als ich noch in der neuen Topic-Ausgabe, welches ein christliches Blatt zu den aktuellen Zeitgeschehen ist, einen Artikel gelesen habe. Und zwar kam dort ein Artikel über die Ausbreitung eines neuen Paragraphen oder vielmehr eines bestehenden Paragraphen, der jetzt verändert werden soll, welcher die Christen eines Tages wirklich mundtot machen wird oder kann. In dem Artikel wurde veröffentlicht, dass die Bundeskanzlerin dem Bundestag den Auftrag gegeben hat, eine Neufassung des Volksverhetzungsparagraphen 130 neu zu bearbeiten. Der Paragraph 130 im Strafgesetzbuch soll nun entsprechend der Gesetzgebung des Europaparlaments angepasst werden. Und wenn der Paragraph umgearbeitet ist und dann bei uns in Kraft treten wird, dann wird es sehr, sehr leicht sein, einfach jemanden zu verhaften, ja ins Gefängnis zu stecken oder zu bestrafen, der andere Menschen wegen irgendeines Missstandes anprangert. Zum Beispiel, wenn man dabei ist, Menschen ihre Sünde aufzuzeigen und das unkorrekte Leben und auf die biblischen Maßstäbe verweist. Das kommt alles. Wir stehen kurz davor. Liebe Geschwister, wenn wir uns heute nicht im Worte Gottes festigen lassen, dann frage ich uns, wann dann? Ich habe große Bedenken, dass wir in Zukunft dem Herrn Jesus nicht treu sein können. Vielleicht erwarten wir ihn vom Himmel her, ja, das ist gut. Aber auf der anderen Seite sind wir oftmals nicht bereit, ihm auf Erden entsprechend nachzufolgen. Und ich frage uns, kommen wir nicht gerade auch deswegen hier als Geschwister regelmäßig zusammen, um uns auferbauen zu lassen im Worte Gottes, um immer mehr gefestigt zu werden, um der Welt und ihren Widerständen und Verführungen heute und aber auch in Zukunft standhalten zu können. Und die Bibel sagt, wir müssen uns aufbauen lassen. Die Bibel sagt, wir müssen gefestigt und gegründet werden. Die Bibel sagt, wir müssen uns zurüsten lassen. Und die Bibel sagt, wir sollen zur vollkommenen Mannesreife werden. Und das ist die Frage, ob wir das wollen. Wenn wir heute nicht anfangen, ihm treu nachzufolgen, wann dann? Etwa, wenn es zu spät ist? Oder im Sterbebett? Liebe Geschwister, dann ist es gewisslich zu spät. Der Jesus sagt, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und Treue, das ist etwas Grundlegendes, was Gott von seinen Kindern erwartet. Treue ist etwas Grundlegendes, was der Herr Jesus von dir und von mir erwartet. Und es ist das Schöne, dass wir nicht einmal die großen Dinge vollbringen müssen, sondern wie sagte der Jesus zu diesem einen Knecht, der im Geringsten treu war, und er sprach zu ihm, recht so, du braver Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Lukas 19, Vers 17. Treue wird beim Herrn Jesus unbeschreiblich groß geschrieben, aber auch unbeschreiblich belohnt. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und beachten wir hierbei, dass der Herr Jesus uns nicht billig tröstet und sagt, dass es hierbei geht wie bei der Psychologie, dass man versucht, das Leiden zu bearbeiten, es loszuwerden. Sondern es geht darum, das Leiden zu ertragen. Das Leiden in Anspruch zu nehmen und Ja dazu zu sagen. Es geht darum, dem Herrn Jesus darin treu zu bleiben. Wenn auch menschlich gesehen das Schlimmste kommen mag. Menschlich gesehen ist das der Tod. Doch wir wissen, dass der Tod für diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, bei weitem nicht das Letzte ist. Aber wir denken manchmal, es muss uns menschlich gesehen nur gut gehen. Doch letztendlich kommt alles darauf an, ob wir dem Herrn Jesus treu geblieben sind. Es kommt darauf an, ob der Herr Jesus mit dir und mit mir zufrieden sein kann. Und es hat mich auch wieder aufgerüttelt, als ich neulich wieder ein Zitat von Jim Elliot gelesen habe, der in jungen Jahren sein Leben als Märtyrer unter den Indianern in Ecuador gelassen hatte oder lassen musste. Eines seiner Gebete lautete, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Herr, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten. Gleich dir, Herr Jesus. Sicherlich braucht es Überwindung, wenn man solch ein Gebet spricht. Jim Elliot, der war geistlich soweit. Wir sind nicht Jim Elliot. Doch wie wichtig ist es, dass auch wir bereit sind, auf der Seite des Herrn Jesus zu leben und dabei zu bleiben, koste es, was es wolle. Fürchte dich nichts, was du leiden wirst, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und der Herr Jesus sagt hier am Ende dieses Textes, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für deine Liebe. Wir möchten dir danken für dein Wort. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du nur das Beste für uns willst. Herr, und wir möchten um Vergebung bitten, wo wir auch manches Mal nicht diese Sichtweise haben, durch Leiden durchzugehen, durch Schwierigkeiten, durch Nöte, durch Probleme, die du in unserem Leben zulässt. Andere auch durch Krankheiten, oder durch materielle Nöte. Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir auch manchmal dir widerspenstig sind oder wo wir die Schwierigkeiten alle abschütteln wollen. Wir wissen, Herr, dass du zu rechter Zeit immer wieder die Hilfe schaffst und dass du uns hilfst, wenn wir uns an dich halten, auch dir treu zu bleiben in dieser Zeit und Welt bis in Ewigkeit. Wir möchten dir danken, Herr, und möchten dich auch an diesem Tage bitten, hilf du uns, dass wir dir mit Freude nachfolgen können. Ja, dass wir uns nicht vor den Dingen fürchten, die in dieser Welt sind und die auf uns zukommen, sondern dass wir fest an dir bleiben, dass unsere Stärke die Freude ist in dir. Wir möchten uns dir und deiner Gnade anbefehlen, auch jetzt für diesen restlichen Tag und auch für die neue Woche. Danke, Herr, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Amen. Amen.